Ich arbeitete in einer kleinen Eisdiele, als ich etwas über 20 Jahre alt war. Dort habe ich eine meiner besten Freundinnen getroffen. Ihr Name war Melanie und sie war ein Jahr jünger als ich. Ich war fast wie eine ältere Schwester für sie. Wir versuchten immer, dieselben Schichten zu arbeiten, die in der Regel am Nachmittag waren, da die erfahrenen Mitarbeiter die Tagschichten hatten. Der Laden hatte einige Perioden starke Aktivität in der Nacht, normalerweise nachdem die Filme zu Ende waren, da es in der Nähe ein großes Kino gab, das unsere Hauptquelle für Kunden war. In den ruhigeren Momenten nutzten wir die Zeit zum Quatschen und Reden über unser persönliches Leben. Zu dieser Zeit hatte ich einen festen Freund. Wir waren seit der Schule zusammen, also hatte ich keine Erfahrung mit Dating-Apps. Melanie dagegen nutzte mehrere Apps. Sie war etwa 1,73 Meter groß, hatte kurzes blondes Haar und war ein wenig kräftiger. Sie nutzte hauptsächlich Tinder und zeigte mir oft ihre Matches und die kitschigen Nachrichten, die sie erhielten. Eines Abends standen wir hinter dem Ladentisch und schauten zusammen auf ihr Handy und lachten. Sie zeigte mir ein neues Match und die darauf gestartete Unterhaltung. Sein Name war Troy. Er war 27 Jahre alt, hatte etwas längeres schwarzes Haar, einen kurzen Bart und Brille. Er war wirklich attraktiv, fast wie ein Model. Mein erster Eindruck war, dass es vielleicht ein Fake war, aber ich wollte nicht negativ sein, also behielt ich meine Meinung für mich. Melanie erzählte mir, dass sie für das erste Date am nächsten Abend geplant hatten. Ich wünschte ihr Glück, sie packte ihr Telefon weg und wir beendeten unsere Schicht. Am nächsten Abend rief ich sie gegen 23 Uhr an, um zu erfahren, wie das Date gelaufen war, aber sie antwortete nicht, was ich als gutes Zeichen nahm. Dann ging ich ins Bett. Melanie und ich hatten den nächsten Abend gemeinsam Schicht und ich war gespannt zu erfahren, wie das Date verlaufen war. Als ich jedoch zur Arbeit kam, war Melanie nicht da. Es war nicht typisch für sie, zu spät zu kommen, also rief ich sie an, aber sie antwortete nicht. Da ich die Telefonnummer ihrer Eltern nicht hatte, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Ich wartete eine halbe Stunde in der Eisdiele, aber ich konnte es nicht mehr aushalten und rief die Polizei an. Bei meinem Gespräch mit dem Beamten stellte ich fest, dass Melanies Mutter sie bereits am Vorabend als vermisst gemeldet hatte. Sie war nie zu ihrem Date zurückgekehrt. Es vergingen mehrere Wochen und niemand wusste etwas von Melanie. Ich arbeitete weiterhin in der Eisdiele, aber es war unglaublich schwer ohne sie. Ich konnte nicht aufhören, an ihrem Verschwinden zu denken. Ich stand in engem Kontakt mit ihrer Mutter und war frustriert über die Polizei, die keinen Fortschritt im Fall gemacht hatte. Mehr als 2 Wochen waren vergangen und es gab keine Festnahmen, was mich sehr wütend machte. Noch eine Woche verging und es gab immer noch keine Nachrichten über Melanie. Zu diesem Zeitpunkt war ich mehr als nur frustriert. Ich musste etwas unternehmen, also habe ich einen Plan geschmiedet. Ich erstellte ein Profil auf Tinder und lud einige meiner schönsten Fotos hoch. Ich erinnerte mich an das Gesicht des Typen, mit dem Melanie an jenem Abend ausgegangen war. Ob die Fotos, die ich gesehen hatte, echt waren, wusste ich nicht, aber ich musste es versuchen. Ich öffnete die App und begann zu wischen. Ich wischte nach links auf jedes Profil, weil ich nur den Mann finden wollte, mit dem Melanie an jenem Abend ausgegangen war. Es dauerte etwa eine Stunde, aber schließlich fand ich jemanden, der ihm ähnlich sah. Sein Profil sagte, sein Name sei Chad, obwohl ich ziemlich sicher war, dass er sich zuvor Troy genannt hatte. Ich sah mir sein Profil für eine Minute an und wischte dann nach rechts. Danach legte ich mein Handy weg und versuchte, mich abzulenken. Später an diesem Tag öffnete ich die App und sah, dass er mir eine Nachricht geschickt hatte. Ich fühlte eine Mischung aus Abscheu und Aufregung. Das könnte der Schlüssel sein, um herauszufinden, was meiner Freundin passiert ist. Ich antwortete auf seine Nachricht, und es ist mir peinlich zu sagen, dass meine Antwort ziemlich provozierend war. Ich musste, dass dieser Typ interessiert war. Nach ein paar weiteren Nachrichten lud Chad mich zu einem Treffen ein, und ich nahm freudig an. Die nächste Nacht trafen wir uns in einer kleinen Bar am anderen Ende der Stadt. Es fiel mir schwer, die Tränen zurückzuhalten, als ich ihn an einem Tisch in einer dunklen Ecke des Ortes sitzen sah. Er sah genauso aus wie auf seinen Fotos, was zu meiner Überraschung stimmte. Ich setzte mich hin und legte mein bestes, aber falsches Lächeln auf, und fast wurde mir übel. Wir sprachen etwa eine Stunde lang. Ich erwähnte Melanie nicht, obwohl es eine bedeutende Nachricht in der Gegend war. Während ich ihn ansah, fragte ich mich, was er wusste. Es gab mir Gänsehaut und ich hatte ein starkes Gefühl, dass er etwas mit Melanies Verschwinden zu tun hatte. Ich überlegte, welchen nächsten Schritt ich gehen sollte. Der ursprüngliche Plan war es nur, diesen Typen zu kontaktieren. Und ehrlich gesagt hatte ich nicht erwartet, dass das funktionieren würde. Jetzt, wo ich hier war, wusste ich wirklich nicht, was ich tun sollte. Ich redete weiter mit Chad, bis er schließlich vorschlug, zu seinem Haus zu gehen. Ich lehnte höflich ab und suchte schnell nach einer Ausrede, um zu gehen. Ich stand auf und verließ den Ort so schnell wie möglich. Als ich auf der Straße ankam, wählte ich die 911. Ich konnte mit dem zuständigen Ermittler des Falls von Melanie sprechen und erklärte ihm, was passiert war. Ich erzählte ihm, was ich getan hatte und dass ich glaubte, dass dieser Mann für das Verschwinden von Melanie verantwortlich war. Zum Glück glaubte mir der Beamte und nahm den Fall ernst. Ich gab ihm Chads Informationen und sie versprachen, ihn zu untersuchen. Eine Woche später erfuhr ich, dass Chad verhaftet worden war und gestanden hatte, Melanie unbeabsichtigt getötet zu haben. Er führte die Behörden sogar zu dem Ort, an dem ihr Körper lag. Ich arbeite nach wie vor in der Eisdiele, aber ich konnte das, was meiner Freundin passiert ist, nie ganz überwinden. Es gibt ein wenig Erleichterung durch die Wahrheit, aber es ist immer noch sehr schwer. Ich hatte immer Probleme, Mädchen kennenzulernen, als ich jünger war. Aus irgendeinem Grund sahen sie mich immer nur als Freund, aber nichts weiter. Ich hatte eine Beziehung während meines Studiums, aber sie erlosch nach unserem Abschluss. Meine Freunde drängten mich immer, es erneut zu versuchen. Und ich dachte mir, warum nicht? Ein wenig Abwechslung in meinem Leben könnte nicht schaden. Also meldete ich mich bei Plenty of Fish an, das damals einer der größten Dating-Seiten war. Es war Anfang 2010, glaube ich im Februar. Online-Dating war damals noch etwas Neues und hatte einen gewissen Stempel. Es wirkte verzweifelt oder peinlich, nicht wie heute, wo es fast jeder macht. Ich surfte etwa eine Stunde auf der Seite und dann sah ich ihr Bild. Ihr Name war Brandy. Sie hatte langes schwarzes Haar, Brille und allgemein einen sehr angenehmen und natürlichen Look. Wir tauschten einige Tage lang Nachrichten aus, bis sie vorschlug, sich persönlich zu treffen. Ich war nervös, aber auch aufgeregt. Sie schien eine lustige und abenteuerlustige Person zu sein und ich wollte sie kennenlernen. Sie erzählte mir, dass sie einen Freund hatte, der von außerhalb der Stadt zu Besuch war und schlug vor, dass wir zu dritt ausgehen könnten. Ich fühlte mich ein wenig unwohl mit der Idee, aber sie versicherte mir, dass ihr Freund sehr nett sei und es nicht unangenehm sein würde. Ich war zu dieser Zeit sehr unerfahren im Dating, also erkannte ich nicht, wie seltsam das war. Normalerweise läuft es besser bei Einzelgesprächen, aber ich stimmte dennoch zu. Wir vereinbarten, uns in einer Bar im Stadtzentrum zu treffen. Als ich an der Eingangstür ankam, sah ich Brandy warten. Sie war sogar noch schöner in echt, mit einer kurvigen Figur und ihrem langen, dunklen Haar. Doch da war auch ein Mann bei ihr. Er war groß, über 1,80 Meter, mit kurzen Haaren und muskulösen Armen. Mir wurde übel, als ich näher kam. »Hallo, Chris«, begrüßte Brandy mich. »Das ist mein Freund Nick.« Ich hatte angenommen, ihr Freund wäre eine Frau, also überraschte es mich, ihn dort zu sehen. Wenn ich gewusst hätte, dass er dabei ist, hätte ich das Treffen niemals angenommen. Doch ich hatte nicht den Mut zu gehen, also gingen wir zu dritt in die Bar. Wir bestellten Getränke und setzten uns an einen Tisch. Brandy und Nick begannen, über ihre Jobs und Hobbys zu sprechen, während ich schweigend dasaß, fühlte mich wirklich unwohl. Ich versuchte, in das Gespräch einzusteigen, aber es war klar, dass sie nicht an mir interessiert waren. Dann wurden die Dinge plötzlich seltsam. Ich erinnere mich nicht viel an das, was danach passierte, aber ich weiß, dass wir eine weitere Runde Getränke bestellten und die Dinge begannen, verschwommen zu werden. Mein Kopf drehte sich und meine Sicht war unscharf. Das nächste, an das ich mich erinnern konnte, war, dass ich im hinteren Teil eines Autos aufwachte. Ich versuchte zu schreien, aber mein Mund war mit Klebeband bedeckt. Der Panik überkam mich, als ich erkannte, was passiert war, Sie hatten mir Drogen gegeben und entführt. Ich sah nach vorne und bemerkte Nick und Brandy auf den Vordersitzen des Autos. Sie schienen nicht zu merken, dass ich erwacht war. Ich blieb still, um zu simulieren, dass ich weiterhin bewusstlos war. Ich hörte gedämpfte Stimmen von vorne, verstand aber nicht, was gesagt wurde. Nach ein paar Minuten hielt das Auto schließlich an. Ich konnte das Rotlicht eines Verkehrslichts sehen. Das war meine Chance. Ich musste schnell handeln. Ich entriegelte die Tür und rannte in den Verkehr, beinahe von einem Auto überfahren. Ich sah nach hinten und sah das erstaunte Gesicht von Brandy. Es muss sein, dass ich eine hohe Drogentoleranz hatte. Ich wusste nicht, wohin ich ging, aber ich wusste, dass ich so schnell wie möglich weg musste. Ich blickte noch einmal zurück und sah, dass sie mir nicht folgten. Wahrscheinlich wollten sie keine Szene machen. Meine Beine brannten und meine Lungen schienen in Flammen zu stehen, aber ich hörte nicht auf. Ich reduzierte die Geschwindigkeit nicht. Ich lief einfach weiter, angetrieben von Angst und Adrenalin. Auch wenn ich wusste, dass ich entkommen war, überprüfte ich weiterhin meine Taschen. Aber meine Brieftasche und mein Handy waren nicht da. Ich lief weiter, aber die Gegend war mir unbekannt. Ich sah mich um mich zu orientieren, erkannte aber keine der Gebäude oder Straßen. Ich wusste nicht einmal, in welchem Teil der Stadt ich war, aber eines war mir klar: Ich brauchte Hilfe. Ich stolperte durch die Straße, versuchte vorbeifahrende Autos anzuhalten, aber niemand hielt an. Es schien, als würde mich niemand bemerken. Ich war ungepflegt, taumelte und war verzweifelt. Schließlich hielt jemand an. Es war eine Frau in meinem Alter. Ich sprach mit Mühe und fühlte mich immer noch schwindelig. Ich nahm an, dass ich für sie wie ein Betrunkener aussah. Vermutlich deshalb hielten niemand anders an, um mir zu helfen. Ich erzählte ihr, was passiert war, und sie rief die Polizei. Kurz darauf trafen Polizisten und Sanitäter am Ort ein. Es war ein Wirbel aus Aktivität, ein Chaos von Verwirrung, aber trotz allem fühlte ich Erleichterung. Ich würde in Ordnung sein. Zuerst brachten sie mich ins Krankenhaus, wo sie überprüften, ob ich keine Verletzungen oder Langzeitfolgen der Drogen hatte. Nach ein paar Stunden wurde ich entlassen, nachdem alle Untersuchungen sauber waren. Anschließend brachte die Polizei mich zur Wache, wo ich eine detailliertere Aussage zu dem machte, was passiert war. Sie sagten mir, dass sie alles tun würden, um die Personen zu finden, die mich entführt hatten, und sie vor Gericht zu bringen. Leider konnte ich nicht viel beitragen, da ich keine wirklichen Informationen über Brandy und Nick hatte. In der Verwirrung des Ganzen hatte ich es versäumt, das Nummernschild ihres Autos zu notieren, und die Telefonnummer, die mir Brandy gegeben hatte, war falsch. Trotzdem wurden sie schließlich gefasst. Es war eine große Nachricht in meiner Stadt für eine Weile. Innerhalb meiner Community war dies einer der Hauptgründe, warum Online-Dating schlecht angesehen wurde. Wie bereits erwähnt, geschah dies vor über 10 Jahren, und heute nutzt fast jeder solche Plattformen. Alles in allem bin ich seit über 5 Jahren verheiratet und bin froh, niemanden mehr online kennenlernen zu müssen. Mein Name ist Alexandra. Ich bin 24 Jahre alt und komme aus Manchester, Vereinigtes Königreich. Ich bin mir sicher, dass jeder, Männer, Frauen und jede Person dazwischen, zustimmen wird, dass eines der schlimmsten Dinge beim Dating ist, dass man nie wirklich weiß, mit wem man es zu tun hat, bis man sie gut kennt. Einige Typen, die du für völlige Idioten gehalten hast, erweisen sich als süß und fürsorglich, wenn man sie besser kennenlernt. Es ist, als würden sie ihren Idealismus hinter einer Maske von Missmut verstecken, um nicht ausgelacht oder verletzt zu werden. Das mag sehr amateurhaft klingen, ich sehe das aber so. Jedoch ist das Risiko, sich auf solche Typen einzulassen, nun ja, ein enormes Risiko. Einmal habe ich einen Jungen falsch eingeschätzt und landete in einer Situation, in der er mich ständig dazu drängte, Schnaps zu trinken, damit ich betrunken genug war, um... Nun ja... Ihr wisst schon. Nach diesem Vorfall beschloss ich, sicherer zu spielen und ging mit netteren und fürsorglicheren Männern aus. Sie können zwar manchmal etwas langweilig oder konservativ sein, aber zumindest bemühen sie sich bei Dates und man kann einen angenehmen Abend mit ihnen verbringen. Aber wie gesagt, manchmal sind die netten Jungs eben doch nicht so nett. Jetzt, Spoiler-Alarm, Ich bin dabei, eine Verfügung gegen den Typen zu beantragen, über den ich gleich sprechen werde. Und er ist bereits in diesem Fall vor Gericht gewesen. Aus rechtlichen Gründen werde ich seinen Namen nicht nennen, da dies den Gerichtsbeschluss beeinflussen könnte, falls jemals darüber gesprochen wird. Ich weiß, dass dieser Typ im Internet nach jeder Erwähnung von mir, ihm oder dem Vorfall sucht. Und obwohl ich meine sozialen Netzwerke auf privat gestellt und ihn blockiert habe, kann ich die großen YouTube-Kanäle nicht privat machen, oder? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie viel er über meine liebsten Ecken des Internets weiß. Daher will ich keine Risiken eingehen. Ich weiß, das klingt unglaublich dämlich, aber das könnte gegen mich verwendet werden im Gericht. Deshalb habe ich meinen zweiten Namen verwendet und nicht meinen echten. Das Justizsystem in diesem Land ist so dämlich, dass ich tatsächlich als Provokation angesehen werden könnte. Und seine Anwälte könnten es schaffen, die Verfügung aufzuheben. Aber wie ist das möglich, wenn er bereits wegen Einbruchs- und Waffenbesitz verurteilt wurde? Keine Ahnung. Das hat er nämlich getan. Nach 2 Monaten Dating entschied ich, dass wir trotz seiner Nettigkeit einfach nicht auf derselben Wellenlänge sind. Er beschloss, mich zu terrorisieren. Aber das Schlimmste ist, dass er dabei versagte, zu mir nach Hause zu kommen und damit meine Mitbewohnerin praktisch traumatisierte. Ich hatte keine Ahnung, dass er so etwas tun könnte. Als ich ihm sagte, dass ich mir nicht sicher war, ob wir zusammenpassen, war seine einzige Einwandung: Glaubst du nicht, dass du etwas zu schnell bist? Gibt es etwas, das ich sagen oder tun kann, um deine Meinung zu ändern? Natürlich war die Antwort auf beide Fragen nein. Ich hatte meine Entscheidung bereits getroffen und erwartete, dass sie respektiert wird. Danach sagte er nichts weiter. Er wiederholte nur immer wieder: Okay. Bis ich schließlich das Gespräch beendet habe. Ich weiß, dass niemand gut auf solche Nachrichten reagiert, aber er nahm es besser hin als einige Typen, mit denen ich Schluss gemacht habe. Also wie gesagt, gab es keinerlei Anzeichen dafür, dass er so etwas Drastisches tun könnte, wie in meine Wohnung einzubrechen. Aber wie bereits erwähnt, das war noch nicht alles, was er tat. Ich erinnere mich, dass ich nach Hause von der Arbeit kam und meiner Mitbewohnerin eine Nachricht schrieb, um zu fragen, ob sie etwas zum Abendessen im Sinn hatte. Wir freuten uns immer darauf, am Freitagabend zu entscheiden, was wir bestellen würden. Es war ein Ritual, auf das wir uns jedes Wochenende freuten. Daher erschien es mir sehr seltsam, dass sie nicht sofort antwortete. Ich war im Tram und es vergingen 5 Minuten, dann 10, dann 15 und sie hatte nicht nur nicht geantwortet, sie hatte sogar die Nachricht noch nicht einmal gelesen. Ich machte mir keine Sorgen, schließlich konnte es sein, dass sie beschäftigt war oder so. Ich entschied, zu Hause zu warten, um mit ihr persönlich zu sprechen. Als ich zu Hause ankam und den Schlüssel in das Schloss steckte, passte er nicht. Tatsächlich war die Tür bereits geöffnet. Das nächste, was ich bemerkte und was wirklich mein Blut gefrieren ließ, war die große schwarze Graffiti-Sprüherei an der Wand im Flur. Du hast das getan, stand dort. Und trotzdem machte ich die Verbindung nicht, bis ich meine Mitbewohnerin in ihrem Zimmer eingeschlossen vorfand, weinend und am Telefon mit der Polizei. Ich musste warten, bis sie das Gespräch beendet hatte, um die ganze Geschichte zu hören und herauszufinden, wer das getan hatte. Meine Mitbewohnerin erzählte mir, dass sie ein lautes Klopfen an der Tür gehört hatte. Als sie durch die Türspion schaute, sah sie einen Mann im Flur stehen, der eine chirurgische Maske trug. In der Sommerzeit 2021 war es völlig normal, Personen mit Masken zu sehen. Nicht jeder, aber definitiv mehr als heutzutage. Jetzt, wo die Regierung alle Vorschriften und Einschränkungen aufgehoben hat. Tatsächlich wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis jemand einen Menschen mit einer chirurgischen Maske sieht und denkt: Warum verbirgt er den unteren Teil seines Gesichts? Aber nun, der Mann mit der Maske denkt daran nichts und öffnet die Tür, um zu sehen, was er will. Er war bereits einmal in unserer Wohnung, jedoch nicht, während meine Mitbewohnerin anwesend war, da ich sie für ein paar Stunden weggeschickt hatte. Und sicherlich kannst du dir vorstellen, warum ich das getan habe. Der Typ fragte, ob Alexandra da sei. Sie antwortete, dass ich nicht da sei. Und ich nehme an, dass das seinen Plan wirklich durcheinander brachte. Er wollte, dass ich dort bin. Er brauchte mich dort. Gott weiß, was er vorhatte. aber das hielt ihn nicht davon ab, gewaltsam einzudringen und die ganze Wohnung zu verwüsten. Meine Mitbewohnerin sagte, dass er, nachdem er mit Gewalt hereingekommen war, sie gegen die Wand drückte und immer wieder verlangte: »Wo ist Alexandra? Wo ist Alexandra?« Sie hätte gewusst, dass ich auf dem Weg nach Hause war oder zumindest bald losfahren würde, aber sie sagte kein einziges Wort. Ehrlich gesagt sagte sie, dass sie so viel Angst hatte, dass sie überhaupt nichts sagen konnte. Aber dennoch stelle ich das eindeutig auf die Seite: sie stand zu mir und ich liebe sie dafür. Nachdem er bemerkte, dass sie nichts sagen würde, begann der Typ praktisch alles in der Wohnung zu zerstören, bevor er seine Arbeit mit der Sprayfarbe hinterließ, um sicherzustellen, dass ich wusste, wer es war. Als er in das Wohnzimmer und die Küche ging, lief meine Mitbewohnerin in ihr Zimmer und schloss die Türen ab und blieb dort für die nächsten 45 Minuten, bis ich nach Hause kam und sie meine Schritte hörte. Ehrlich gesagt konnte ich nicht fassen, wie viel Schaden er angerichtet hatte. Es war katastrophal. Meine Mitbewohnerin sagte, dass, obwohl es sich anfühlte, als ob er für immer dort gewesen wäre, es nur ein paar Minuten aus lauten Geräuschen und zerstörerischen Schlägen waren, bevor alles wieder still wurde. In dieser kurzen Zeit hatte er beinahe alles zerstört: den Fernseher, all unser Geschirr und Gläser, die Bilderrahmen an den Wänden, die Fenster. Sogar versuchte er, die schwere Glastür des Waschraums zu zerbrechen, was ihm jedoch nur gelang, sie zu zerkratzen und zu beschädigen. Es gab Löcher in den Wänden der Küchenschränke, kleine Löcher, wo er offensichtlich einen Hammer oder etwas Ähnliches benutzt hatte, um die Zerstörung anzurichten. Ich kann mir nur vorstellen, was er getan hätte, wenn ich wirklich zu Hause gewesen wäre, und ich halte es für ein Wunder, dass er meiner Mitbewohnerin nicht wehgetan hat. Ich glaube sogar, er versuchte, die verschlossene Tür zu öffnen und schlug dagegen, als sie sich nicht öffnete. Wir glauben, dass er gehört haben könnte, wie sie mit der 999 Notrufzentrale sprach, was ihn dazu antrieb, zu fliehen. Es ist wirklich beängstigend, daran zu denken, dass er nur einen Meter oder zwei entfernt war, ein kompletter Psychopath mit einem Hammer oder ähnlichem, und er hatte offenbar die Absicht, jemandem zu schaden. Es dauerte einige Tage, bis er schließlich festgenommen wurde, da ein Freund von ihm vorgab, sein Alibi zu spielen, bis die Polizei ihn drängte, die Wahrheit zu sagen. Ich denke, all das, was es brauchte, war eine Warnung. Wenn dies vor Gericht geht, wirst du wegen Meineids verurteilt und bekommst eine Vorstrafe. Und damit ist deine Karriere beendet. Und danach gestand er, dass der Mann, mit dem er ausgegangen war, nicht bei ihm war an jenem Freitagabend. Da die Beschreibung übereinstimmte, wurde er unter Verdacht des Hausfriedensbruchs sowie des Besitzes einer gefährlichen Waffe und möglicher Bedrohung von Todesdrohungen festgenommen. Der Fall ging vor Gericht, aber da er schuldig sprach und keine Vorstrafen hatte, beanspruchte er weitestgehend eine geminderte Verantwortung aufgrund des durch die Covid-Pandemie verursachten Stress. Es stellte sich heraus, dass beide seine Großeltern in einem Pflegeheim verloren hatten, und er erhielt lediglich eine zweijährige Bewährungsstrafe. Die Verteidiger stellten es als eine Liebesstreitigkeit dar, und der Richter akzeptierte es, da ich zugegeben hatte, dass wir ein paar Monate zusammen gewesen waren. Für mich, für meine Mitbewohnerinnen und für unsere Familien war es ein völliges Unrecht. Jemand wie er, von dem wir wissen, dass er abscheuliche Verletzungen verursacht hätte, möglicherweise sogar jemanden töten würde, sollte für eine lange, lange Zeit ins Gefängnis kommen. Wir waren geschockt, aber vor allem waren wir verängstigt. Wir wussten, dass wenn er etwas versucht, er direkt für bis zu 10 Jahre Gefängnis gehen würde, je nach Schwere der Straftaten. Doch das war für uns nicht genug. Nicht für mich, nicht für meine Mitbewohnerinnen, nicht für unsere Familien. Deshalb suche ich nach einer einstweiligen Verfügung. Wenn dies vor Gericht durchgesetzt wird, und wenn er sich innerhalb von 15 Metern von mir nähert, verstößt er gegen das Gesetz und wird ins Gefängnis geschickt. Das ist, worauf ich all meine Hoffnungen setze. Es ist weitaus weniger kompliziert, zu versuchen, umzuziehen und die Wohnung zu verlassen, und ich empfinde es als Zugeständnis an die Angst, die er uns bereiten wollte. Stattdessen hoffe ich, dass die Anwaltskosten, die wir für die einstweilige Verfügung vor Gericht zahlen, sich lohnen. Denn wenn sie nicht funktioniert, wenn wir uns weiterhin so verletzlich wie zuvor fühlen, weiß ich nicht, was ich tun werde. Ich weiß, dass ich nicht der einzige Junge oder das einzige Mädchen bin, das Online-Ressourcen für Dates nutzt. Meiner Meinung nach ist daran nichts Verwerfliches, solange beide Seiten das Gleiche suchen. Ich lüge niemals über meine Absichten. Ich bin immer direkt und gebe klar an, dass ich nach Sex suche. Die meisten Mädchen, die ich getroffen habe, haben damit völlig einverstanden gewesen und suchten genau das Gleiche. Es gab einige, die gesagt haben, sie suchten nur nach Sex, aber in Wirklichkeit wollten sie eine Beziehung. Das hat für niemanden gut geendet. Deshalb ist es immer eine gute Idee, ehrlich zu jemandem zu sein, einschließlich sich selbst. Ihr Name war Heidi. Ich habe sie auf einer beliebten Dating-App kennengelernt. Ich war in meinem Profil sehr klar darüber, wonach ich suche, und sie schien dasselbe zu suchen. Sie war wunderschön, und wir haben einige Bilder ausgetauscht, sowie ein paar Videotelefonate geführt, um sicherzustellen, dass keine Betrügereien oder Filter im Spiel sind. Es ist nie gut, jemanden persönlich zu treffen, der überhaupt nicht wie seine Fotos aussieht. Sie war genauso hübsch wie auf ihren Bildern. Und außerdem war sie an mir interessiert, also organisierten wir einen Abend, um auszugehen. Als Regel habe ich nie Sex beim ersten Date, wenn es um Dating-Apps oder zufällige Treffen geht. Ich möchte sicherstellen, dass wir uns einig sind und niemand etwas aus Verpflichtung tut. Das wäre schrecklich. Heidi sagte, sie stimme dem zu und respektiere das sogar. Wir trafen uns letzte Woche in einer örtlichen Bar in der Nähe unserer Wohnungen und tranken ein paar Cocktails. Sie war unglaublich. Abgesehen davon, dass sie spektakulär schön war, war sie sehr leicht zu unterhalten. Einfach nett in ihrer Nähe zu sein. Sie flirtete wie ein Profi und ich bereute meine Regel, keinen Sex beim ersten Date zu haben. Den Abend beendeten wir mit einem Kuss, bevor sie in einem Uber nach Hause fuhr. Ich konnte es kaum erwarten bis Freitag, als ich sie wiedersehen würde, diesmal in ihrer Wohnung. Ich brachte eine Flasche Fireball Whisky, ihren Favoriten, und einige Bearskin-Kondome, meine Lieblingsmarke, mit. Ihre Wohnung lag im 8. Stock. Der Aufzug war außer Betrieb, also musste ich die Treppen hochsteigen. Das Gebäude an sich war nicht so schlecht, aber es hatte einen eigenartigen Geruch, der den ganzen Raum durchdrang. Ich hoffte, ihre Wohnung würde nicht so riechen. Es war ein Geruch, der mir immer übel wurde, je länger ich ihn wahrnahm. Ich klopfte an die Tür und betete, dass meine Kleidung den Geruch des Gebäudes nicht aufnehmen würde. Es dauerte ein paar Minuten, bis sie die Tür öffnete, obwohl ich sie im Inneren bewegen hören konnte. Ich rief ihren Namen, fragte, ob alles in Ordnung sei. Ich hörte ein Murmeln, als würde sie mit jemandem sprechen, vermutlich am Telefon. Ich rief ihren Namen erneut laut und klopfte an die Tür, und dann hörte ich ein starkes Geräusch, wie etwas Kratzen von drinnen. Ich begann, mir Sorgen zu machen, dass sie verletzt oder in Gefahr war. Ich legte mein Ohr an die Tür, um besser zu hören. Im Moment, als mein Ohr die Holztür berührte, schlug etwas dagegen, wodurch ich zurückzuckte. Ich schrie sogar, was ich nicht besonders stolz auf mich bin. Eine halbe Sekunde später öffnete sich die Tür und Heidi stand da, lächelnd, trug nur ein großes weißes T-Shirt. Ihr Haar war ein Chaos, als hätte sie gerade erst aufgestanden, und für einen Moment dachte ich, sie sei krank. Ich war gerade dabei, sie zu fragen, ob wir die Verabredung verschieben sollten, aber sie sprang in meine Arme und umarmte mich fest. Es roch seltsam, wie etwas Feuchtes und Altes, aber nicht so schrecklich wie der Geruch des Gebäudes. Ich dachte, ich könnte es zumindest für ein paar Stunden ertragen. Sie nahm meine Hand und zog mich auf das Sofa in ihrer Wohnung. Drinnen roch es nicht schlecht, möglicherweise wegen der Dutzenden von brennenden Kerzen, die überall verstreut waren. Ich nahm an, dass sie versuchte, den Geruch des Gebäudes zu überdecken, und ich wollte es nicht ansprechen, um sie nicht zu verärgern. Sie schob mich aufs Sofa, ein bisschen fester, als ich es gewohnt bin, aber ich ließ es durchgehen. Ich fragte sie, ob alles in Ordnung sei, aber sie lächelte nur und leckte sich die Lippen, in einem Versuch, sexy zu wirken. Obwohl das überhaupt nicht gelang. Sie stand vor mir, bewegte sich im Takt einer Musik, die nur sie zu hören schien, mit festen Blicken auf mich, ohne zu blinzeln. Ich beobachtete sie beim Bewegen, versuchte es zu genießen, aber irgendetwas fühlte sich nicht richtig an. Es war etwas Seltsames an ihr. »Wir sind heiß. Sexy Sex«, sagte sie mit einer Stimme, die viel tiefer war als zuvor. »Ja«, antwortete ich, wie ein Idiot. »Das war seltsam. Was kann ich sagen?« »Fress mich«, stöhnte sie, während sie plötzlich ihr T-Shirt hochzog. »Vielleicht hätte ich weitermachen sollen, wenn ihr Bauch nicht wie der einer Frau im 9. Monat einer Schwangerschaft ausgesehen hätte. Nicht, dass ich etwas gegen schwangere Frauen habe, aber sie war letzte Woche definitiv nicht schwanger, als ich sie sah. Und es sah schmerzhaft aus, hart, geschwollen und in einigen Bereichen aufgebläht. Das war sofort abstoßend. Du siehst nicht gesund aus. Wenn du das für einen anderen Zeitpunkt aufschieben möchtest, ist das kein Problem«, sagte ich, versuchte nicht unhöflich zu klingen. Sie gab einen Laut von sich, eine Mischung aus Aufstoßen und Husten, und ging schnell in die Hocke, um auf den Boden zu erbrechen. Eine dunkle Flüssigkeit, zwischen Schwarz und Rot, die genauso roch wie der Geruch des Gebäudes. Zu diesem Zeitpunkt war ich praktisch entschlossen zu gehen. Ich war mir sicher, dass sie betrunken oder sehr krank war. Ich stand hastig auf und fragte sie, ob ich etwas tun sollte. Jemanden anrufen, irgendetwas. Sie sah mich an und lächelte, mit Pupillen, die fast das gesamte Auge bedeckten, und knurrte. »Schau, ich weiß nicht, ob du etwas genommen hast, aber heute wird nichts passieren«, sagte ich. Dann stand sie so schnell auf, dass ich die Schlüssel fallen ließ, die ich instinktiv in meiner Faust hielt, als Schutz. Ich bückte mich, um sie aufzuheben, bereit zu gehen, aber sie griff schneller nach ihnen, bevor ich mich überhaupt hinunterbeugen konnte. »Gib mir meine Schlüssel, ich will gehen«, sagte ich mit fester Stimme und streckte die Hand aus. Sie lachte, eine tiefe, raue Lache, während sie meinen Hausschlüssel hochhob und ihn ansah, als hätte sie so etwas noch nie zuvor gesehen. »Heidi, ich meine es ernst. Gib mir die verdammten Schlüssel«, bestand ich, ohne mich darum zu kümmern, ob ich dabei unhöflich klang. Ich stand kurz davor, die Polizei anzurufen, als sie etwas tat, das ich nie vergessen werde. Diese Szene wird mich ein Leben lang verfolgen. Heidi stand da, die Beine weit gespreizt, und schwang die Schlüssel spielerisch vor mir hin und her, außerhalb meiner Reichweite. Sie zwinkerte mir zu und hob mit einer Hand ihr T-Shirt an, um ihren abstehenden Bauch zu zeigen, während sie mit der anderen Hand meinen Hausschlüssel kräftig in sich steckte. Mir wurde fast schwindelig, besonders als das Blut langsam an ihren Beinen hinunter bis zum beigen Teppich tropfte. »Was zum Teufel? Bist du verrückt?« schrie ich. Sie lachte erneut und setzte diese abscheuliche Bewegung fort. Für einen kurzen Moment, obwohl sie lächelte, konnte ich Angst und Schmerz in ihren Augen erkennen. Sie flehten mich stumm um Hilfe an. Ich rückte zur Tür zurück. Meine Hände zitterten, während ich versuchte, sie zu öffnen. Ich wollte keinen Augenblick den Blick von ihr abwenden. »Willst du sehen?«, sagte sie zwischen Lachen, öffnete den Mund so weit, dass ich dachte, ihre Kiefer würden brechen. Ich starrte entsetzt auf sie, sah, wie sich etwas in ihrem Mund bewegte, auf ihrer Zunge ruhend. Zwei blasse Finger zappelten im Hintergrund ihrer Kehle, mit zartem pastellblauem Nagellack. Ich schrie, versuchte, die Tür schloss zu drehen. Heidi schloss den Mund mit einem lauten Klappern und lächelte. Sie stürzte sich auf mich, packte meine Arme und drückte sie gegen die Tür, während sie ihr Gesicht zu meinem brachte. Ich schrie um Hilfe und versuchte, sie abzuwehren, aber sie war stärker als ich. Ich dachte, ich würde in diesem verdammten, stinkenden Apartment sterben, aber ich schaffte es, mich aus ihrem Griff zu befreien und irgendwie meine Schlüssel zurückzuholen. Ich öffnete die Tür und rannte den Flur entlang. Ich warf einen Blick zurück, nur einmal, um zu sehen, wie Heidi an der Tür stand, ihr Gesicht zu einer verzerrten Wut verengt. Ich lief die Treppen hinunter, stolperte mehrmals. Ich erreichte mein Auto und fuhr so schnell wie möglich davon. Ich rief die Polizei an, wusste aber nicht genau, was ich sagen sollte. Ich sagte ihnen nur, dass ein Mädchen sich selbst verletzen würde. Von ihnen oder Heidi hörte ich nie wieder etwas. Ich hörte auf, Apps zu benutzen, um Frauen kennenzulernen, auch wenn ich weiß, dass so etwas jederzeit wieder passieren könnte. Gestern fuhr ich mit dem Auto an ihrem Gebäude vorbei, aus Neugier. Das Gebäude wird nicht mehr genutzt und ist wegen angeblicher Kontamination geschlossen worden. Aber etwas aus den Fenstern beobachtete mich, während ich vorbeifuhr, lächelte mir zu, vom 8. Stock aus. Jetzt bin ich von Angst erfüllt und denke darüber nach, umzuziehen. Denn ich habe meinen verdammten Hausschlüssel nie wieder gefunden. Im Jahr 2009 verstarb mein Ehemann, der erst 2 Jahre mit mir verheiratet war, nach einem Autounfall. Eine Gruppe betrunkener Teenager hatte eines Nachts ein Auto gestohlen und verlor die Kontrolle, als sie mit hoher Geschwindigkeit um eine blinde Kurve fuhren. Sie prallten gegen eine Mauer auf Hüfthöhe genau in dem Moment, als mein Mann nach Hause ging, nachdem er mit ein paar Arbeitskollegen das Wochenende in einer Kneipe gefeiert hatte. Zu diesem Zeitpunkt war er am falschen Ort, zur falschen Zeit, als diese Jugendlichen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Sie sagen, er sei sofort gestorben, dass der Aufprall seinen Körper fast in 2 Teile gerissen hätte. Ich denke, das war der einzige wirkliche Trost, den ich fand, zu wissen, dass er nach dem Unfall dieser Jugendlichen nicht mehr leiden musste. Ich werde dir nicht mit den Details meines Trauerprozesses langweilen, aber ich kann sagen, dass er lang und sehr schwer war. Ich dachte erst im Sommer 2015 wieder daran, jemanden zu daten, und selbst das war ein langsamer und vorsichtiger Wiedereinstieg in die Welt der Dating-Plattformen und allgemein in die Welt. Ich bin nicht gerade der Typ für Clubbesuche und schnelle Dates empfand ich als viel zu schnell. Meine Freunde schlugen vor, mir ihre erfolgreichsten Singles vorzustellen, aber ich merkte schnell, dass ich durch diese Methode zu viel Angst hatte. Viel lieber wählte ich meine eigenen Dates aus, anstatt automatisch gematcht zu werden. So fand ich schließlich meinen Rhythmus beim Online-Dating, insbesondere auf der Plattform Plenty of Fish. Am Anfang dachte ich, der Name wäre ein wenig unangemessen, da ich keinen klassischen Liebesausfall nach einer Sitcom mit romantischen Komödien und Eiscremetöpfen durchgemacht hatte. Ich hatte den Mann meines Lebens verloren, aber die Möglichkeit, meine Dates selbst zu bewerten und dabei eine bequeme Distanz zu wahren, passte perfekt zu mir. Ich sprach während des Sommers und Herbstes 2015 mit verschiedenen Männern, aber einer von ihnen war Karl, der mir erzählte, dass er seine eigene Anwaltskanzlei habe. Karl war aus einem Ort namens Cheshunt, nördlich von London, lebte jedoch näher an Tottenham, da seine Kanzlei in der Nähe des Stadtzentrums war. Er schien intelligent und charmant zu sein, und obwohl er ein wenig eigenartig war, gehörte er zu den interessantesten Typen, mit denen ich während meiner Zeit auf Plenty of Fish sprach. Er wusste definitiv, wie man eine Frau auf einer ersten Verabredung behandelt. Er erwähnte, dass er mich in einen Ort namens Theobald's Park Hotel in Hertfordshire bringen wollte. Ich schaute den Ort online an und, oh mein Gott, es war beeindruckend. Es handelte sich um ein altes, rotes Backsteingebäude inmitten der Landschaft, mit einem großen grünen Rasen vor der Tür, der zur Seite von Narzissen gesäumt war. Es war einer der spektakulärsten Orte, die ich je gesehen hatte. Und ich würde lügen, wenn ich sagte, dass ich nicht aufgeregt war, von einem Mann mit Geld für Gourmet-Essen und Trinken dorthin gebracht zu werden. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Typ, der jemanden an einem Montag kennenlernt und dann am Freitag mit ihm ausgeht. Also, obwohl wir im September 2015 mit unserer Unterhaltung begannen, waren wir im November immer noch nicht wirklich bereit, Karl zu treffen. Kurz darauf hörte er auf meine Nachrichten zu antworten und ich ging davon aus, dass er einfach eine Frau gefunden hatte, deren Zeitplan schneller war als meiner. Ich fühlte mich ein wenig zerstört, wie gesagt, weil er wirklich interessant schien und definitiv die finanzielle Fähigkeit hatte, eine Familie zu gründen. Aber in Wirklichkeit war das plötzliche Verschwinden meiner Inbox wahrscheinlich eine der besten Dinge, die mir in den letzten Jahren passiert sind. Ehrlich gesagt dachte ich, dass ich nie wieder etwas von Karl hören würde. Und für einen Monat oder so hatte ich ihn praktisch völlig vergessen, während ich in meiner glücklichen Welt des Datings fortfuhr. Am Weihnachtsabend 2015 hörte ich etwas wirklich Unheimliches in den Nachrichten. Sie hatten die Leiche einer Frau auf dem Gelände des Theobald's Park Hotels in Hertfordshire gefunden, dem gleichen Ort, den Karl mir für das Treffen versprochen hatte, das nie stattfand. Und die Polizei vermutete ein vorsätzliches Verbrechen. Ich hätte mehr darüber nachdenken können, wenn ich nicht auf dem Weg nach Hause zu meiner Mutter für das Weihnachtsessen gewesen wäre, da ich kurz nach der Nachricht damit beschäftigt war, Zeit mit meiner Familie zu verbringen und kaum Platz für so etwas Grauenvolles in meinem Kopf hatte. Trotzdem blieb diese Idee für fast eine Stunde in meinem Kopf hängen, während ich darüber nachdachte, wie schrecklich es war, dass etwas so Unheimliches an einem so schönen Ort geschehen konnte. Das war praktisch der Beginn und das Ende meiner Gedanken zu diesem Zeitpunkt. Abgesehen davon, Mitgefühl für die arme Frau zu empfinden, die so ein schreckliches Schicksal erlitten hatte. Ich ließ es nicht weiter kreisen, bis ich kurze Zeit später auf einen Link auf meinem Handy klickte, der die Schlagzeile »Mann angeklagt wegen Hotelmord an Heiligabend« las. Als die Seite geladen wurde, ließ ich fast mein Telefon aus Schreck fallen. Der Nachrichtenartikel enthüllte den Namen der Person, die wegen Mordes festgenommen worden war, und mit wachsendem Entsetzen und einer wachsenden Abscheu entdeckte ich, dass der Name des Mannes Carl Langdale war, der gleiche Carl, mit dem ich bei Plenty of Fish gesprochen hatte. Es war keine Fotografie des Verdächtigen im Artikel vorhanden, aber der Name stimmte überein, ebenso wie das Alter und vor allem die Nennung des Hotels verbanden alles unvermeidlich miteinander. Das Opfer war eine Frau namens Katie Locke, die Geschichte und Politik an der Cardinal Pole Catholic School in East London unterrichtete. Rückblickend klingt das wirklich schrecklich, aber ehrlich gesagt war ich völlig fasziniert von den Nachrichten. Ich meine, das hätte auch ich sein können, oder? Ich bereitete mich darauf vor, mit jemandem auszugehen, an dem gleichen Ort, wo er jemanden ermordet oder zumindest des Mordes beschuldigt haben soll. Denn offensichtlich müsste ich darauf warten, bis alle Fakten ans Licht kamen, um wirklich zu wissen, was geschehen war. Ich werde dir nun praktisch alles erzählen, was ich seit dem Moment seines Verhaftens bis zu seinem Urteil und der anschließenden Untersuchung des Todes von Katie Locke, die auf seine Inhaftierung folgte, erfahren habe. Carl sagte mir und auch Katie, dass er seine eigene Anwaltskanzlei besaß. Jetzt weiß ich, dass das eine Lüge war. Zunächst sagte er der Polizei, dass er ein vollkommen normaler Mensch sei und dass der Tod von Katie eine Tragödie war, die durch ein falsches Spiel im Schlafzimmer verursacht wurde. In Wirklichkeit war er jemand, der grausame Fantasien hegte, die mit intimen Beziehungen zu Verstorbenen verbunden waren. Carl arbeitete nicht daran, die Kanzlei zu etablieren, stattdessen kämpfte er den größten Teil von 2014 und 2015 mit einer sehr schweren und dunklen psychischen Erkrankung. Nach der Aggression gegenüber seinem eigenen Bruder, dem Angriff auf die Schwester seiner Freundin und der anschließenden Bedrohung eines Mental Health Workers wurde er im März 2015 unter dem Mental Health Act festgenommen. Während dieser Inhaftierung beschrieb er sich selbst als Monster und gestand seine düsteren Fantasien einer Psychiaterin. Trotz dieser Aussage wurde er im Herbst 2015 aus der Haft entlassen. Wie bereits erwähnt, war genau zu dieser Zeit, als er mir eine Nachricht bei Plenty of Fish schickte. Er log den Gesundheitsfachleuten vor, gab vor, sich erholt zu haben und sagte, dass er jetzt keine Fantasien mehr über Beziehungen zu Toten hegte. Gleichzeitig hatte er sein Profil auf Plenty of Fish erstellt und war dabei, diese Fantasien Realität werden zu lassen. In einer schrecklichen Ironie war ich fast Teil davon. Während des Mordprozesses gegen Carl im Sommer 2016 las ich, dass er schließlich seine Aussage geändert und sich des Mordes an Katie schuldig bekannt hatte. Ein Richter verurteilte ihn zu 26 Jahren Gefängnis und erneut dachte ich, dass ich nie wieder etwas von ihm hören würde. Aber wieder lag ich falsch. Vor kurzem hörte ich, dass Carl sich letzten Sommer in einem Gefängnis in Yorkshire das Leben genommen hat. Wie du dir vorstellen kannst, empfand ich dabei keinen Hauch von Traurigkeit. Ehrlich gesagt weiß ich, dass es Menschen gibt, die ein langes und glückliches Leben verdient haben, das durch ungerechte Umstände genommen wurde. Mein Mann und Katie Locke gehören dazu. Also, jemanden wie Carl, der sich selbst als Monster bezeichnete und sich das Leben nahm, bevor seine ursprüngliche Haftzeit endete nun, das ist für niemanden ein Verlust, oder? Ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um meine Geschichte zu beenden. Vielleicht hätte dies nicht aus der Familie von Katie oder einigen anderen Personen kommen sollen, die Carl wirklich vor seiner Inhaftierung geschädigt oder bedroht hatte. Aber allein die Tatsache, dass ich so nahe an einem schrecklichen Tod war und dass ich wirklich hätte das sein können, was auf den Grundstücken des Theobalds Park Hotels gefunden wurde, ist etwas, das mich wirklich beunruhigt. Nachdem meine Ehe beendet war, befand ich mich in einer schwierigen finanziellen Situation. Ich arbeitete nebenberuflich als Kellnerin und hatte eine Wohnung, die ich mir eigentlich nicht leisten konnte. Sie war nicht besonders luxuriös oder groß, aber ich verdiente einfach nicht genug, um die Miete zu decken. Zu dieser Zeit begann ich Tinder zu nutzen, um neue Menschen kennenzulernen. Ich hatte es zuvor schon einmal verwendet. Tatsächlich war es so, dass ich meinen ersten Ehemann auf Tinder kennengelernt habe. Eines Abends war ich zu Hause und wischte durch die App, aber niemand zog wirklich meine Aufmerksamkeit auf sich. Vielleicht war ich zu wählerisch oder hatte noch nicht ganz meinen Ex-Mann überwunden. Nach einer Weile erschien jedoch ein interessantes Profil. Sein Name war Jay und er war ein paar Jahre jünger als ich. Normalerweise ziehe ich ältere Männer an, nicht sehr viel älter, aber ich hatte nie zuvor mit jemandem Jüngeren ausgegangen. Ich betrachtete seine Fotos mehrmals. Sie zeigten verschiedene Orte, einen weißen Sandstrand, New York und sogar ein Foto vor einem Privatjet. Ich weiß, dass es oberflächlich klingt, aber das war die Wahrheit dessen, was ihn besonders machte. Es war nicht die einzige Ursache für mein Interesse, aber es war das, was meine Aufmerksamkeit zuerst erregte. Ich gab Jay ein Gefällt mir. Das war das einzige Gefällt mir, das ich bis zu diesem Zeitpunkt vergeben hatte. Danach legte ich mein Handy zur Seite und ging schlafen. Am nächsten Morgen, als ich aufwachte, sah ich, dass ich ein Match auf Tinder hatte. Ich wusste, dass es Jay war, da ich nur ihm zugestimmt hatte. Ich öffnete meine Nachrichten und sah, dass er mir bereits geschrieben hatte. Es war nur ein Hallo. Das ärgerte mich ein wenig. Wenn du mir schreibst, solltest du wenigstens etwas mehr sagen. Trotzdem ließ ich es diesmal durchgehen und begannen zu chatten. Nach nicht mehr als 5 oder 10 Nachrichten lud Jay mich zu einem Date ein. Ich stimmte zu und wir planten ein Treffen für den nächsten Freitag. Wir gingen in ein sehr elegantes Restaurant, viel aufwendiger, als ich es je vorgeschlagen hätte. Es war ein wenig peinlich, obwohl ich nicht genau sagen kann, warum. Das Gespräch war in Ordnung, aber es gab mehr unangenehme Pausen als gewöhnlich. Es war ein erstes Date und erste Dates können nun mal so sein. Als die Rechnung kam, wurde ich nervös, weil ich nicht wusste, ob Jay den Betrag teilen wollte und ich es mir nicht leisten konnte. Deshalb war ich erleichtert, als er die Rechnung ohne zu zögern übernahm. Danach verabschiedeten wir uns und ich fuhr mit dem Bus nach Hause. Jay und ich gingen in den folgenden Wochen noch ein paar Mal aus. Wie zuvor hatten wir immer viel Spaß, aber es war etwas Seltsames an ihm. Es schien, als würde er zu sehr versuchen, mich zu beeindrucken. Es war offensichtlich, dass er Geld hatte und keine Angst hatte, es mit mir auszugeben. Alles wurde immer auffälliger. Ein Wochenende brachte er mich auf eine Flusskreuzfahrt, die wohl mindestens ein paar Tausend gekostet haben musste. Das alles für eine Frau, die noch nicht einmal seine Freundin war. Ich möchte nicht undankbar erscheinen, aber das war eindeutig ein Warnsignal. Die Situation eskalierte, als Jamie eine Einladung zu einer Reise nach Mexiko schickte. Obwohl das Angebot verlockend war, fühlte ich mich nicht bereit, diesen Schritt zu gehen. Ich fühlte mich schlecht, aber ich beendete die Beziehung per Textnachricht. Danach klingelte mein Handy. Es war Jay. Ich nahm ab und wurde sofort mit den schlimmsten Beleidigungen und Hassausbrüchen bombardiert, die ich je gehört habe. Dieser Mann war wütend. Ich hatte nie diese Seite von ihm gesehen. Während wir uns trafen, war Jay ein sehr höflicher und schüchterner Typ. Ich hielt das Telefon für 1 oder 2 Minuten an mein Ohr, aber die Schreie hörten nicht auf, also legte ich schließlich auf und schaltete das Handy aus. Ich war erschrocken. Ich wusste nicht, wozu dieser Mann fähig war. Außerdem wusste er, wo ich wohnte, da er mich schon 1 oder 2 Mal zu meiner Wohnung gebracht hatte. Am nächsten Morgen schaltete ich mein Handy ein und es hatte Dutzende verpasste Anrufe und viele Nachrichten von Jay. Ich erinnere mich nicht genau, was darin stand, aber sie waren voller der gleichen Beleidigungen wie zuvor. In den folgenden Tagen antwortete ich nicht, aber schließlich entschied ich mich, ihn anzurufen, um die Dinge zu beruhigen. Er nahm den Anruf an und begann wieder wie zuvor zu schreien. Ich versuchte, ihn ein paar Minuten lang zu beruhigen, aber es war zwecklos. Er sagte sogar, dass ich ihm das Geld für all unsere Dates zurückgeben müsste. Ich war finanziell nicht in der Lage, das zu tun, also legte ich erneut auf. An diesem Abend ging ich zur Arbeit. Zu dieser Zeit arbeitete ich Nachtschichten als Kellnerin und meine Gedanken waren die ganze Nacht bei Jay. Ich hatte Angst, dass er zu mir nach Hause kommen würde, um entweder Geld oder etwas Schlimmeres zu verlangen. Um 1 Uhr morgens verließ ich die Arbeit und nahm den Bus nach Hause. Als ich an meiner Tür ankam, sank mein Herz. Die Tür stand sperrangelweit offen. Ich trat langsam hinein und wusste sofort, dass jemand da gewesen war. Mein Verstand ging sofort zu Jay. Ich rief, hallo? Aber es kam keine Antwort. Ich ging durch die Wohnung, mit Angst durch meinen Körper. Als ich in mein Schlafzimmer kam, bemerkte ich etwas auf meinem Bett. Es war ein Blatt Papier. Ich hob es auf und drehte es um. Es war eine Nachricht geschrieben, die sagte, du bist tot. Das war genug. Ich rannte hinaus und kam nicht zurück. Ich ging zu einer Freundin für die Nacht und rief die Polizei. Mit meinem Zeugnis und den Beweisen, die sie in meiner Wohnung sammeln konnten, gelang es ihnen, Jay zu verhaften. Nach der Befragung stellte die Polizei fest, dass er völlig pleite war und unsere Dates mit geliehenem Geld von verschiedenen Kreditkarten finanzierte. Das verwirrte mich eine Weile, aber als ich einen Dokumentarfilm auf Netflix sah, begann alles einen Sinn zu ergeben. In dem Dokumentarfilm nutzte ein Mann Tinder, um Frauen mit teuren Geschenken und Ausgehen zu erobern, und betrog sie, indem er ihnen versprach, das Geld zurückzugeben, was er jedoch nie tat. Meine Beziehung zu Jay ging nicht so weit, aber ich vermute, dass er in diese Richtung gehen wollte. Das würde erklären, warum er wollte, dass ich ihm das Geld zurückgebe. Danach habe ich nie wieder etwas von ihm gehört. Und ich bin jetzt viel vorsichtiger mit den Leuten, die ich online kennenlerne. Das erinnert mich an einen alten Spruch, den mein Großvater immer sagte. Wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich auch so. Alle fühlen sich manchmal einsam. Für mich war es letzte Nacht ein wenig härter als gewöhnlich. Ich weiß nicht genau warum, aber das brachte mich dazu, Tinder herunterzuladen. Wenn irrationales Denken dich überkommt, beginnst du, irrationale Lösungen für deine Probleme zu finden. Ich dachte, ich könnte Tinder nutzen und die Nacht damit verbringen, nach links und rechts zu wischen, da es schien die einfachste Art zu sein, mein Problem zu lösen. Ich habe immer geglaubt, dass Dating-Apps nicht dazu gemacht sind, um einen möglichen Partner zu finden, sondern um dich unsicher zu machen, sodass du mehr Zeit in der App verbringst. Deshalb war ich überrascht, als ich bemerkte, dass ein Mädchen namens Jessica mir innerhalb von weniger als 10 Minuten ein Gefällt mir gegeben hatte. Am Anfang dachte ich, es wäre ein Fake, aber ich entschied mich, es herauszufinden, anstatt darüber nachzudenken. Also schrieb ich ihr. Sie antwortete innerhalb weniger Minuten und wir begannen zu chatten. Was wie Minuten Gespräch begann, entwickelte sich zu Stunden. Als ich auf die Uhr schaute, war ich überrascht zu sehen, dass es bereits 1 Uhr morgens war. Also sagte ich ihr, dass ich schlafen müsse, weil ich früh aufstehen und arbeiten müsse, aber dass ich gerne wieder mit ihr reden würde. Sie antwortete, »Oh ja, kein Problem. Wenn du mir deine Telefonnummer gibst, können wir diese App verlassen.« Ohne zu zögern gab ich ihr meine Telefonnummer und ging ins Bett. Am nächsten Morgen wachte ich auf und begann den Tag wie immer. Ich frühstückte, duschte, putzte mir die Zähne und machte mich auf den Weg zur Arbeit. Seit mehr als 5 Jahren arbeite ich in einer Zeitung, wo ich über alle möglichen Dinge schreibe. Heute musste ich über einen Mann schreiben, der nicht allzu weit von meinem Zuhause verschwunden ist. Er war 2 Jahre jünger als ich und lebte allein. Seit 2 Wochen ist er verschwunden und die örtlichen Behörden beschlossen, die Zeitung zu nutzen, in der Hoffnung, dass jemand mehr Informationen hat. Während ich die Geschichte über die verschwundene Person zu Ende schrieb, erhielt ich eine Nachricht von dem Mädchen. Sie fragte, wie es mit der Arbeit lief und ob ich Pläne für den Abend hatte. Es überraschte mich, dass ich beim Lesen des Textes lächelte und ich mich selbst dafür belächelte, bereits völlig verzaubert von diesem Mädchen zu sein, obwohl ich sie noch nie persönlich getroffen hatte. Ich neige dazu, mich zu schnell mit Menschen zu verbinden, und das ist oft der Grund dafür, warum meine Beziehungen nicht so laufen, wie ich es mir wünsche. Deshalb verfluchte ich meinen Verstand, mich so zu fühlen. Ich wartete ein paar Minuten, bevor ich ihr antwortete, weil ich dachte, das würde mich mysteriöser und beschäftigter wirken lassen, als ich wirklich war. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte, es wäre besser, nicht innerhalb von 5 Sekunden zu antworten. Ja, ich habe Zeit. Ich gehe früh aus der Arbeit. Was hast du im Sinn? Ich schickte die Nachricht und beendete dann den Nachrichtenartikel. Nachdem ich ihn fertiggestellt hatte, schickte ich ihn meinem Chef zur Genehmigung und verließ den Arbeitsplatz für den Tag. Als ich mein Handy durchsichtete, stellte ich fest, dass sie auf meine Nachricht geantwortet hatte. Wie wäre es, wenn du in einer Stunde zu mir kommst? Wir können plaudern und Spaß haben. Ohne zu zögern, öffnete ich den Chat schnell und antwortete, völlig meine vorherige Strategie ignorierend. Klingt toll. Ich bin bald unterwegs. Ein paar Minuten später schickte sie mir ihre Adresse, die nicht weit von meinem Zuhause lag. Es war eine 15-minütige Spazierfahrt. Auf dem Weg zu ihrem Haus stellte ich mir alle möglichen Szenarien vor, die passieren könnten, die Gespräche, die wir führen könnten und welche Antworten am besten wären. Ich erreichte ihr Haus 10 Minuten vor der vereinbarten Zeit, aber pünktlich zu sein gilt in der Regel als eine gute Eigenschaft. Ich klopfte an die Tür und wartete eine Weile, bekam aber keine Antwort. Also holte ich mein Handy heraus und schrieb ihr, dass ich bereits vor ihrer Tür stehe. Während ich auf eine Antwort wartete, beschloss ich, mich in der Umgebung ihres Hauses umzusehen, um sie vielleicht durch eines der Fenster zu sehen. Ich ging zur Rückseite ihres Hauses und fand mich schnell im Garten wieder. Dabei bemerkte ich sofort etwas Seltsames. Es schien, als hätte sie vor ein paar Tagen gegraben. Ich vermutete, dass sie einige Fliesen aus dem Garten entfernt hatte. Bevor ich weiter darüber nachdenken konnte, hörte ich ihre Stimme von einem Fenster im oberen Stockwerk rufen. »Oh, hey, du bist schon hier. Ich mach die Tür auf.« Ich machte eine etwas unbeholfene Geste und wurde von ihrer plötzlichen Erscheinung überrascht. Ich erholte mich schnell und kehrte zur Haustür zurück, wo sie mich mit einem wunderschönen Lächeln und einer Geste willkommen hieß, hineinzugehen. »Möchtest du etwas trinken?«, fragte sie. »Ein bisschen Wasser wäre toll. Danke«, antwortete ich etwas unbeholfen. Ich hatte ganz vergessen, wie schüchtern ich persönlich sein kann, wenn es nicht per Nachricht ist. Es ist eine ganz andere Erfahrung für mich. Ich konnte sehen, dass die es bemerkte, aber sie war großartig im Gespräch, denn sie schaffte es, mich schnell wohlzufühlen. Sie gab mir mein Getränk und wir begannen zu sprechen. Genau wie in der Nacht zuvor. Mit der einzigen Ausnahme, dass wir uns diesmal direkt gegenüberstanden. Nachdem wir eine Weile gesprochen hatten, fragte ich sie, ob ich das Badezimmer benutzen könne. »Da ist eines ganz am Ende des Gangs«, sagte sie und zeigte in diese Richtung. Ich erhob mich und ging in die Richtung, die sie zeigte. Das Badezimmer schien kürzlich gereinigt worden zu sein und der Geruch von Chlor war unverkennbar. Aber neben dem Chlor konnte ich auch einen anderen Geruch wahrnehmen. Etwas Verrottetes. Ich kehrte in das Wohnzimmer zurück und sagte, »Hey, ich glaube, irgendein Tier könnte in der Nähe deines Badezimmers gestorben sein.« Beim Umkehren und Schauen in die Richtung, in der ich sie zuletzt gesehen hatte, war niemand zu sehen. Ich erhielt auch keine Antwort, also rief ich nach ihrem Namen. »Jessica?« Es war eine kurze Pause, aber dann antwortete sie, »Ich bin in der Küche und bereite ein paar Snacks vor.« Etwas an der Art, wie sie es sagte, machte mich unwohl. Ich kann nicht erklären, warum, aber vielleicht liegt es an all den Geschichten, die ich im Internet über solche Situationen gehört habe. Ich ging langsam zur Küche und spähte um die Ecke, und das, was ich sah, ließ mich sprachlos. Sie hatte Blut unter den Augen geschmiert und hielt ein Küchenmesser in der rechten Hand. Obwohl ich mich nicht in der Lage fühlte, die Situation zu verarbeiten, aktivierte sich mein Flucht- oder Kampfinstinkt und ich rannte zur Haustür, um sie zu öffnen, nur um festzustellen, dass sie verschlossen war. »Was ist los? Ich dachte, du wolltest spielen«, Srenia sagte sie mit einer spielerischen Stimme. In einer Panik rannte ich die Treppe hoch und versuchte verzweifelt, eines der Fenster zu öffnen, nur um festzustellen, dass alle geschlossen waren. Ich hörte, wie sie die Treppe hinaufkam, lachte und sang. Ich schimpfte über meine Nachlässigkeit. Es hätte mir klar sein müssen, dass es besser gewesen wäre, einen öffentlichen Ort zu treffen. Ich versuchte mir eine Möglichkeit auszudenken, aus dieser Situation zu entkommen, und da fiel mir ein, dass das Fenster, durch das sie gerufen hatte, vielleicht noch offen war. Vielleicht konnte ich dieses Fenster nutzen, um zu entkommen. Ich rannte schnell zur Seite des Hauses, wo sich das Fenster befand, und setzte mein Glück ein. Zu meiner Überraschung öffnete sich das Fenster und ich sah meine Gelegenheit zu entkommen. Ich konnte hören, wie sie »Nein!« schrie, während sie nur ein paar Zentimeter von mir entfernt war, rannte sie auf mich zu. Mir wurde klar, dass ich keine Zeit zum Zögern hatte, also sprang ich durch das Fenster und fiel rückwärts. Obwohl der Sturz schmerzhaft war, konnte ich mich trotzdem auf die Beine stellen. Ich rannte zur Nachbarin und klopfte hektisch an die Tür. Ein älteres Paar öffnete die Tür und obwohl sie verständlicherweise verwirrt über mein hektisches Aussehen waren, erkannten sie, dass ich Hilfe benötigte und ließen mich herein. Sie gestatteten mir, ihr Telefon zu benutzen, um die Polizei anzurufen und boten mir eine Tasse Tee an, um mich von dem, was geschehen war, zu erholen. Etwas, das ich ihnen kurz erklärte. Zu diesem Zeitpunkt begann der Schmerz in meinem Rücken schlimmer zu werden, da die Adrenalinwelle in meinem Körper nachließ. Innerhalb von weniger als 10 Minuten hörte ich Polizeiautos draußen. Einer der Polizisten klopfte an die Tür und fragte genau, was passiert war. Während ich ihm alles erklärte, stürmten andere Beamte die Tür, nachdem Jessica sie nicht öffnete. Ein paar Minuten später kamen die Polizisten mit ihrem Laptop, einer Flasche voller Blut und einem Glas mit menschlichen Nägeln aus dem Haus. Einzig Jessica fehlte. Wahrscheinlich war sie geflohen, sobald sie wusste, dass ich die Polizei rufen würde. Ich erhielt die medizinische Versorgung, die ich benötigte, und ein Polizist bot an, mich nach Hause zu fahren. Ich war völlig erschöpft und schlief in wenigen Minuten ein. Ich nahm mir einige Tage frei von der Arbeit, um mich von dem Vorfall zu erholen, weil ich das Gefühl hatte, mich ausruhen zu müssen. Ein paar Tage später erfuhr ich, dass Jessica zu einer Online-Sekte gehörte, die anscheinend Satan verehrte. Ich erfuhr auch, dass sie nicht ihre erste Opfer war. Der Mann, über den ich in der Zeitung geschrieben hatte, der verschwunden war, wurde in ihrem Garten begraben gefunden. Nach DNA-Tests bestätigten sie, dass das Blut und die Nägel von ihm stammten. Seitdem habe ich Tinder gelöscht und beschlossen, es niemals wieder herunterzuladen. Es gibt immer noch keine Informationen über Jessicas Aufenthaltsort, aber ich bin dankbar, ihr meine Adresse nicht gegeben zu haben.